SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin. Abzockerinitiative. Der Bundesrat steigt in den Abstimmungskampf um überhöhte Managerlöhne.
In den vergangenen Jahren waren diese maßlosen Vergütungen wirklich ein Ärgernis, auch für den Bundesrat, und deshalb unterstützen wir Maßnahmen, die greifen.
Maßnahmen, die greifen. Wir erklären, was Bundesrätin Sommaruga damit meint. Der neue Präsident des Afrikanischen Nationalkongresses ANC ist der alte Südafrikas Präsident Jacob Zuma. Wie stellt sich die Opposition Syriens zu einer Militärintervention von außen? Eine Denkfabrik glaubt die Antwort zu wissen. Und Roboter als Krankenpfleger im Spital.
Würden Sie sich lieber von einer Person die Treppe hochtragen lassen oder würden Sie den Lift nehmen? Und die allermeisten Leute würden sagen, sie nehmen den Lift. Wir verwenden schon lange Maschinen, um uns mehr Autonomie zu geben.
Wie weit Roboter eingesetzt werden können oder sollen, untersucht eine Studie. Wir lassen sie uns erklären von der Studienleiterin im Tagesgespräch. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Andi Lüscher. Er hat die Nachrichten.
Der Abzockerei und der Selbstbedienungsmentalität gewisser Manager müssen eine Riegel geschoben werden. Mit diesen Worten eröffnete Bundesrätin Sommaruga den Abstimmungskampf des Bundesrates gegen die Abzockerinitiative von Thomas Minder. Die Initiative nehme zwar ein berechtigtes Anliegen auf, allerdings gehe sie dem Bundesrat zu weit und sei teilweise sogar kontraproduktiv, sagte Sommaruga. Der indirekte Gegenvorschlag sei die bessere Lösung und nehme wesentliche Forderungen der Initiative auf. In der Schweiz ist die Skepsis groß gegenüber Pflegerobotern mit zu vielen menschlichen Eigenschaften. Das zeigt eine Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Roboter könnten zwar in der Pflege eingesetzt werden, zum Beispiel um Patienten zu tragen. Solche Bewegungshilfen würden viele Leute akzeptieren. Keine Akzeptanz fänden aber Roboter, die auf den Menschen reagieren. Punkto Gesundheitskosten bilanziert die Studie, dass sich diese mit Pflegerobotern eher erhöhen als senken würden. Die Anschaffung sei teuer, die Technik rasch veraltet. Die südafrikanische Regierungspartei ANC hat Jacob Zuma als Parteipräsidenten wiedergewählt. Von 4.000 Delegierten stimmten knapp 3.000 für ihn. Zuma siegte somit klar vor seinem einzigen Herausforderer, Vizepräsident Kgalema Motlanthe. Als Präsident des ANC wird Jacob Zuma auch für eine zweite Amtszeit als südafrikanischer Staatspräsident kandidieren. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat den ehemaligen kongolesischen Rebellenführer Mathieu N'Goudjolo Chui freigesprochen. Ihm war vorgeworfen worden, 2003 Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeordnet zu haben. Die Richter sagten, es seien Verbrechen geschehen, es fehlten aber Beweise, dass N'Goudjolo dafür mitverantwortlich sei. Es geht um Tötungen, Vergewaltigungen und Plünderungen in Ituri im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo. In Spanien hat die Justiz angeordnet, den französisch-italienischen Doppelbürger Hervé Falciani freizulassen. Das berichtet die schweizerische Nachrichtenagentur SDA. Allerdings sei noch kein Entscheid über die Auslieferung an die Schweiz gefallen. Falciani habe sich bereit erklärt, mit der Justiz zusammenzuarbeiten. Laut Medienberichten darf er spanisches Staatsgebiet nicht verlassen und muss sich regelmäßig bei den Behörden melden. Der ehemalige Informatiker hatte vor rund 5 Jahren Kundendaten bei der Bank HSBC in Genf gestohlen und diese den französischen Behörden übergeben. In Wien hat ein Gericht die Manager der untergegangenen österreichischen Bank für Arbeit und Wirtschaft in einem zweiten Strafprozessverfahren freigesprochen. Die Manager hätten die Bank nicht vorsätzlich geschädigt. Die nun Freigesprochenen hatten der Bank mit riskanten Spekulationen auf Derivaten und Zinsen Milliardenverluste beschert. Zur Absicherung der Bank musste 2006 der österreichische Staat mit Milliardengarantien einspringen. In Ägypten wollen die Richter des Staatsrats die zweite Runde der Verfassungsabstimmung nicht mehr überwachen. Ihre Begründung: Bei der ersten Runde am letzten Samstag sei zu wenig unternommen worden, damit die Abstimmung sicher und geordnet ablaufe. Mit dem Boykott dürfte es für die regierenden Islamisten schwierig werden, genügend Richter zu finden, die die Abstimmung nächsten Samstag überwachen. Die Schweizerische Nationalbank SNB eröffnet nächstes Jahr ihre erste Niederlassung im Ausland, und zwar in Singapur. Dort sollen 7 Angestellte für die SNB tätig sein, heißt es in einer Mitteilung. Der Aufbau einer Asien-Niederlassung diene dazu, die Devisenreserven der Nationalbank besser zu bewirtschaften. Und dank des Büros in Singapur könne besser und rund um die Uhr auf den Devisenmärkten interveniert werden, schreibt die SNB. Die Wettbewerbskommission WEKO hat Bußen gegen 2 Schweizer Luftfrachtunternehmen verhängt. Panalpina muss gut 3 Millionen Franken bezahlen, Kühne und Nagel 1 Million. Insgesamt hat die WEKO 4 Luftfrachtunternehmen gebüßt. Sie hätten sich jahrelang über Preise und Zuschläge abgesprochen, lautet die Begründung. In Bern platzt der Bahnhof des Regionalverkehrs Bern-Solothurn aus allen Nähten. Nun ist klar, der heutige RBS-Bahnhof soll spätestens in 13 Jahren durch einen Tiefbahnhof mit 4 Gleisen ersetzt werden. Und zwar direkt unterhalb der SBB-Gleise im Bahnhof Bern. Das teilen die Projektverantwortlichen mit. Mit den Bauarbeiten soll in 3 Jahren begonnen werden. Die Kosten sind erst in groben Zügen bekannt. Sie betragen mehrere 100 Millionen Franken.
Sie hören «Rendezvous» on air oder im Internet auf srf.ch/rendezvous. Die Abzockerinitiative von Thomas Minder und der Gegenvorschlag. Wie sich der Bundesrat dazu stellt und wie die Parteien. Gleich als nächstes. Wir schauen nach Afrika. Am Parteitag des Afrikanischen Nationalkongresses ANC wurde der bisherige Präsident wiedergewählt, trotz Korruptionsskandalen. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Spital und werden betreut von einem Roboter.
Wenn dann der Roboter zu menschenähnlich aussieht, dann haben wir plötzlich ein ungutes Gefühl.
Roboter als Kranken- und Altenpfleger, eine Horrorvorstellung oder eine gute Art, um Kosten zu senken? Das ist unser Tagesgespräch. Und diese Woche im Rendezvous: Kinderwünsche, Kinderwelten.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Hey,
wir besuchen Kinder und fragen sie nach ihren Wünschen. Heute den Weltenbummler Tom, der zurzeit in Genf die Schulbank drückt. Zuerst noch Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index steht bei 6.915 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2080 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,63 Rappen. Das Wetter: Am Nachmittag regnet es im Norden immer wieder. Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 Meter. Es bläst ein böiger Westwind und die Temperatur liegt bei etwa 5 Grad. Im Süden ist es teils sonnig bei etwa 8 Grad. Morgen Mittwoch lockern die Wolken im Norden auf und es wird zeitweise sonnig. In den Alpen und im Süden ist es meist sonnig. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 4 und im Süden bei 8 Grad. Am Donnerstag ziehen aus Westen wieder Regenwolken auf. Die Schneefallgrenze steigt auf 1000 bis 1500 Meter.
Anfang März stimmen wir endlich über die Abzocker-Initiative ab. 5 Jahre nachdem der Unternehmer und heutige Ständerat Thomas Minder seine Initiative eingereicht hat. Heute hat Justizministerin Simonetta Sommaruga die Position des Bundesrats erklärt. Für ihn ist die nach wie vor populäre Initiative nicht der richtige Weg gegen überhöhte Managerlöhne. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Unterschiedlicher könnten sie nicht sein. Der umtriebige Schaffhauser Mundwasserproduzent und Ständerat Thomas Minder, Vater der Abzockerinitiative, und die zurückhaltende SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die den bundesrätlichen Gegenvorschlag vertritt. Doch eines ist den beiden gemeinsam:
Der Selbstbedienungsmentalität gewisser Manager muss man einen Riegel schieben,
sagt Justizministerin Sommaruga.
Wir wollen in der Schweiz, wir wollen diese Fälle nicht, wir wollen dieses Missmanagement nicht. Früher waren es ein paar hundert Millionen, mittlerweile sind wir bei den Milliarden und immer, immer, immer sind Millionengehälter im Spiel gewesen.
Ärgert sich Thomas Minder, deshalb fordert seine Abzockerinitiative.
Wir möchten gern dem Aktionär, dem Eigner der Firma mehr Kompetenz geben.
Mehr Kompetenz für die Aktionäre, das heißt für Minder, jedes Jahr sollen die Aktionäre bestimmen können, wie viel Geld Verwaltungsrat und Geschäftsleitung von börsenkotierten Unternehmen bekommen sollen. Und ebenfalls jedes Jahr sollen die Aktionäre die Mitglieder von Verwaltungsrat und dessen Präsidium von neuem wählen können. Doch das geht dem Bundesrat zu weit.
Dieses zwingende jährliche Wahlprozedere kann ein Unternehmen unter Umständen aber destabilisieren.
Ähnlich wie in der Politik stünden Verwaltungsräte sonst quasi im Dauerwahlkampf. Deshalb sieht der bundesrätliche Gegenvorschlag vor, dass die Aktionäre diese Frist von einem Jahr auf 2 bis 3 ausdehnen können. Und auch bei den immer wieder heiß umstrittenen Abgangsentschädigungen sind sich Bundesrat und Initiative nur im Grundsatz einig. Thomas Minder fordert:
Wir wollen ein Verbot.
Also überhaupt keine Abgangsentschädigungen mehr in Zukunft und auch keine Vorauszahlungen oder Prämien. Doch obwohl Sommaruga keine Freundin ist von solchen Entschädigungen, das totale Verbot geht der Justizministerin zu weit.
Die Aktionärinnen können aber Ausnahmen beschließen, sofern das im Interesse der Gesellschaft ist.
Das sei typisch für die heutige Politik und für den bundesrätlichen Gegenvorschlag, ärgert sich Minder. Überall blieben Hintertüren offen, wohl aus Angst, die großen Unternehmen würden sonst ins Ausland abwandern. Doch der Vorwurf, der Gegenvorschlag ginge zu wenig weit, den lässt Sommaruga nicht auf sich sitzen. Im Gegenteil, was der Bundesrat vorgelegt habe, ginge zum Teil gar noch weiter als die Initiative. So fordert der Gegenvorschlag volle Transparenz über alle Vergütungen, festgehalten in jährlichen Berichten. Und schließlich sind sich Minder und der Bundesrat auch nicht einig, wo die neuen Regelungen gegen die Abzockerei dereinst festgehalten werden sollen. Der Gegenvorschlag verlangt Änderungen auf Gesetzesstufe. Minders Initiative aber zielt auf eine Verfassungsänderung. Denn Minder ist überzeugt,
dass es diesen Kick braucht, dass eben ein Umdenken, ein weiteres Umdenken in den Verwaltungsräten überhaupt stattfindet.
Welches nun also der beste Weg ist im Kampf gegen die Abzockerei, den alle gewinnen wollen, Thomas Minder und Simonetta Sommaruga mit dem Bundesrat, darüber dürfte in den nächsten Wochen bis zur Abstimmung heftig gestritten werden.
Elisabeth Pestalozzi. 2 Vorschläge liegen also auf dem Tisch, wie überhöhte Managerlöhne eingeschränkt werden könnten. Erstens die Abzockerinitiative von Thomas Minder und der Gegenvorschlag, der in gewissen Punkten weniger weit geht und für den sich der Bundesrat ausgesprochen hat, wie eben gehört. Inlandredaktor Oliver Washington ist nun bei mir. Oliver Washington, Abzockerinitiative oder Gegenvorschlag, wie positionieren sich da die Parteien?
Ja, beginnen wir links. Die SP ist klar für die Initiative. Wir haben damit einen Knatsch zwischen SP-Bundesrätin Sommaruga und ihrer Partei. Dann die bürgerliche Mitte, CVP, BDP, GLP und auch die FDP sind gegen die Initiative und für den Gegenvorschlag. Und sie argumentieren gleich wie der Bundesrat, die Initiative sei zu starr und eben kein gutes Mittel gegen die Abzockerei. Und sie verweisen auch auf Erfahrungen im Ausland, in Großbritannien und den USA zum Beispiel hätten zusätzliche Rechte für die Aktionäre zum Teil sogar zu höheren Löhnen geführt. Und weiter rechts noch die SVP und hier wird es sehr spannend. Die Partei hat sich noch nicht positioniert. Bei der Parteileitung hat man den Eindruck, dass sie eigentlich gegen die Initiative ist, sich aber nicht so recht getraut, dies zu sagen, weil die Initiative eben bei der eigenen Basis äußerst populär ist. Also ganz unterschiedliche und auch spannende Positionsbezüge bei den Parteien.
Eine spannende Ausgangslage also. Und wo stehen die verschiedenen Interessenverbände, zum Beispiel Economie Suisse?
Economie Suisse ist klar gegen die Initiative. Der Wirtschaftsdachverband wird dann auch Millionen in die Kampagne stecken. Hier befürchtet man mit den starren Regeln eben einen Schaden für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Interessanter aber als Economie Suisse sind die Positionsbezüge der Gewerkschaften. Man würde ja eigentlich davon ausgehen, dass die Gewerkschaften für die Abzockerinitiative sind. Dem ist aber nicht so. Beide Dachverbände, Travail Suisse und auch der Gewerkschaftsbund, lehnen die Initiative ab. Sie argumentieren gleich wie die Bürgerlichen und der Bundesrat, dass eben zusätzliche Rechte für die Aktionäre äußerst problematisch sein können für die Unternehmen. Und ich glaube, dass insbesondere dieser Positionsbezug der Gewerkschaften für Minder äußerst heikel sein wird, denn damit werden auch linke Wähler Nein-Stimmen und Fazit also eine wirklich sehr vielschichtige Landschaft. Und deshalb bereits heute zu sagen, wie das Volk am Schluss stimmen wird, das wäre heute etwas unseriös.
Danke für diese Auslegeordnung und für Ihre Einschätzungen, Oliver Washington. Die Entscheidung zur Abzockerinitiative, die fällt dann am 3. März an der Urne. In Südafrika ist seit Sonntag der ANC, die südafrikanische Regierungspartei, zum Parteitag versammelt und besetzt die wichtigsten Parteiämter neu, beziehungsweise besetzt sie wieder gleich, wie im Fall von Jacob Zuma. Der 70-Jährige, der eine ganze Reihe von Skandalen hinter sich hat, bleibt Parteichef des ANC und damit wohl auch nach der Wahl von 2014 Südafrikas Präsident, trotz aller Kritik. Aus Bloemfontein berichtet Patrick Wilser.
Ende November opferte die Familie von Jacob Zuma 16 Kühe für die Wiederwahl. Das Opfer hat sich offenbar gelohnt. 3000 Delegierte wählten Jacob Zuma für weitere 5 Jahre zum Parteivorsitzenden. Damit ist auch wahrscheinlich, dass Zuma nächstes Jahr erneut Staatspräsident von Südafrika wird. Gemeinsam hätten sie die Zukunft in der Hand, sagte Zuma in seiner Parteitagsrede.
Comrades, the future of our revolution and of our country is in our hands. Thank you very much. Thank you very much. Oh, in the Lenzela is the Hambayo.
Die Wiederwahl Zumas kommt für Beobachter nicht überraschend und erstaunt trotzdem. Zuma und Südafrikas Regierungspartei standen noch nie so in der Kritik wie in diesem Jahr. Dem ANC und seinen Eliten wird Inkompetenz und Korruption vorgeworfen. Alles Lügen, sagt Zuma. Die Wahrheit sei,
that the ANC remains the only hope for the poor.
Dass der ANC die einzige Hoffnung für die Armen in diesem Land ist, für die Ausgegrenzten, welche jegliche Illusion verloren haben. Zusammen kämpfen wir für das Wohlergehen aller und die sozialen Reformen in diesem Land. Fast 20 Jahre nach dem Ende der Apartheid-Politik blieb es bei der Hoffnung. Vielen schwarzen Südafrikanern geht es wirtschaftlich nicht besser, sondern eher schlechter. Zuma gelang es aber in den vergangenen Tagen, die Genossen mit Charme, Eloquenz und Versprechungen zu überzeugen. Der Mann, dem Korruption im großen Stil vorgeworfen wird, kündete in seiner Wahlrede an, nun energisch gegen die Korruption vorzugehen.
The campaign against corruption continues.
Unser Antikorruptionsprogramm geht weiter. Wir kämpfen für ein Südafrika ohne Korruption und bekämpfen sie an den Wurzeln. Zuma nannte auch die anderen drängenden Probleme Südafrikas: Arbeitslosigkeit, Armut, schlechte Schulen und hohe Kriminalität. Eine Vision oder wenigstens einen Plan hat er nicht zu bieten. Das sei typisch für Zuma, sagt Adrian Basson. Der südafrikanische Journalist hat ein Buch über Zuma publiziert, in dem er dessen Misswirtschaft akribisch belegt.
I think Jacob Zuma has managed to overcome a corruption trial and a rape trial.
Jacob Zuma hat politisch einen Prozess wegen Korruption und Vergewaltigung überlebt. Es ist ziemlich außergewöhnlich, dass so jemand noch Staatspräsident sein kann. In jedem anderen Land hätte er sein Amt verloren. Mit der Verteilung von Pfründen an seine Anhänger und Charisma kehrt er aber immer wieder zurück. Eine Mitgliedschaft beim ANC ist gemäß Basson inzwischen nicht mehr Ausdruck einer politischen Überzeugung, sondern ein Geschäftsentscheid, ein Zutritt zu Ämtern und Staatsaufträgen. Mit solchen Machenschaften verliert die Partei, die vor 100 Jahren in Bloemfontein gegründet wurde, zunehmend an Glaubwürdigkeit und Autorität. Auf einer Gedenktafel auf einem Hügel vor der Stadt ist ein Satz des Nationalhelden Nelson Mandela zu lesen: Freiheit bedeutet Verantwortung.
Patrick Wilser. Die Zeichen mehren sich, dass sich Syriens Diktator Assad auf das Ende seines Regimes einstellt. Deshalb wächst unter Oppositionellen die Angst vor Verzweiflungstaten des Diktators. 80% von ihnen fürchten, Assad werde Chemiewaffen einsetzen. Trotzdem lehnen die meisten syrischen Oppositionellen eine internationale Militärintervention am Boden ab. Sie hoffen aber auf Flugverbotszonen, wie eine Umfrage zeigt. Fredrik Steiger berichtet.
Selbst in hochentwickelten Ländern bilden Meinungsumfragen die Realität oft falsch ab. Noch weitaus schwieriger ist das in der dritten Welt und erst recht in Krisen- und Kriegsländern. Umfang wie Zusammensetzung von Stichproben erfüllen kaum je nötige Kriterien. Das internationale Forschungsinstitut ICOS hat trotzdem versucht, zumindest die Meinung von Anhängern der syrischen Opposition in den Provinzen Aleppo und Idlib abzubilden. Die Ergebnisse sind einigermaßen plausibel. ICOS hat sich mit Studien in Konfliktländern wie Afghanistan, Irak oder Somalia einen Namen gemacht. Auffallend ist, dass 80% der Befragten ernstlich befürchten, Diktator Bashar al-Assad werde am Ende nicht vor dem Einsatz von C-Waffen zurückschrecken. Fast ebenso groß ist die Angst, dass C-Waffen auch in die Hände von gewaltbereiten Islamisten gelangen. Die syrische Regierung trägt derweil dem UNO-Sicherheitsrat und Generalsekretär Ban Ki-moon eine Verschwörungstheorie vor, nämlich dass einzelne Länder der syrischen Opposition Chemiewaffen liefern wollen, um dann deren Einsatz der Regierung in Damaskus in die Schuhe zu schieben. Auch unter syrischen Oppositionsanhängern ist die Hoffnung gering, dass die Außenwelt mit einer Militärintervention den Krieg beenden kann. Bloß 5% befürworten westliche Boots on the Ground, also westliche Truppen im Land, und nur 6% möchten Bodentruppen aus arabischen Ländern. Hingegen fordern 93% Flugverbotszonen und 77% mehr Nothilfe und mehr Waffen. Insgesamt dominiert aber Ernüchterung über die internationale Gemeinschaft. Sie habe zu wenig getan, um das Blutbad zu verhindern. Dabei kommen unter Syriens Oppositionellen erwartungsgemäß Russland und Iran am schlechtesten weg, die beiden Hauptunterstützer des Regimes. Aber auch bloß 13% haben ein gutes Bild von den USA. Eine Aufforderung zum großen Militäreinsatz in Syrien, den manche immer lauter anmahnen, lässt sich aus dieser Umfrage nicht ablesen. Vom Ausland wird ein begrenztes Engagement erwartet, konkret Schutzzonen einrichten durch Flugverbote, die syrischen C-Waffenarsenale sichern sowie finanzielle und materielle Hilfe.
Rendezvous, es ist 9:09.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to have on a one-horse open sleigh. Hey,
Kinderwünsche, Kinderwelten. Die letzten Tage vor Weihnachten besuchen wir Kinder, Reiche und Arme, in der Schweiz und im Ausland. Wir fragen sie nach ihren Wünschen und erhalten einen Einblick in ihr Leben. Heute besuchen wir einen Jungen in Genf. Unser Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn hat seinen Namensvetter in der Privatschule besucht. Der 10-jährige Weltenbummler ging davor schon in Singapur, England und Norwegen zur Schule.
Freitagnachmittag, kurz vor Schulende an der ISG, der International School of Geneva. International ist diese Genfer Privatschule allemal.
Hablo inglés, francés y un poquito de español.
Árabe.
I speak French, English, I'm learning German, Russian and I speak Chinese.
Die Kinder, die in diesem Schlösschen in der Nähe des noblen Quartier des Eaux Vives zur Schule gehen, kommen aus der ganzen Welt. Und wie überall hält es sie, so nah am Wochenende, kaum noch auf den Bänken. Dann endlich das erlösende Signal. Die Freiheit ruft, die Kinder brechen aus. Bis auf einen, der just 10 gewordene Thomas. Oder Tom?
It's Thomas, but I prefer to be called Tom.
Tom also. Er muss mit dem Journalisten noch über seinen Weihnachtswunsch reden, quasi nachsitzen. Das sei aber okay, weil er deswegen das Taekwondo-Training ausfallen lassen kann, habe seine Mutter gesagt. Kampfsport hätte man dem eher schmächtigen Jungen auf den ersten Blick nicht zugetraut. Im etwas zu großen Kapuzenpullover sitzt er auf seinem Platz im Klassenzimmer, blond, blaue Augen, Stupsnase. Seine Füße erreichen knapp den Boden. Tom. Warum eigentlich Tom?
Well, it's shorter and it's easy when you sign a card, because if you have to write Thomas, sometimes you don't have enough room.
Tom sei kürzer und beim Unterschreiben von Postkarten fehle ihm oft der Platz, wenn er sich Thomas nennen würde. Eigentlich logisch, wenn man denkt, dass da die ganze Familie unterschreibt, seine Schwester, sein Bruder, seine Mutter und der Vater. 5 Personen insgesamt, viel Platz ist da nicht. Die ganze Familie reiste schon über die verschiedensten Kontinente. Sein Vater arbeitet für Procter & Gamble, die zum Beispiel die Pampers Babywindeln herstellen. Toms Mutter unterrichtet 2x die Woche Englisch, ist aber meist zu Hause. Zu Hause. Wo ist das für Tom, diesen jungen Nomaden?
Well, I have lived quite a lot over the world. Well, I was born in Singapore.
Geboren in Singapur, dann nach London und Oslo gezogen, ist für den 10-Jährigen nun Genf sein Zuhause. Obwohl er die Hälfte seines Lebens in Singapur verbrachte, empfindet er sich nicht als Singapurer.
I wouldn't consider myself Singaporean. I don't really know what nationality I feel like. I feel like I'm a mix of Singaporean, Norwegian and British and a bit of Swiss.
Er sei eher ein Mix aus alledem, auch Schweizer. Das viele Reisen hätte ihn nie gestört. Im Gegenteil.
I thought it was normal, because all my friends had travelled. But then when someone told me it's not normal, I was really surprised. And I realized how lucky I am, because some people can't even go to a different country.
Alle seine Freunde reisten wie er durch die Welt, also dachte er erst, dies sei normal. Erst als ihm jemand sagte, dass nicht alle einfach so über die Kontinente jetten, sei ihm bewusst geworden, wie viel Glück er doch eigentlich habe. Glück? Ist es denn so einfach, ein Land zu verlassen und sich an einem anderen Ort wieder zurechtzufinden?
It's quite hard leaving each country. Because every time you leave a country, you have to kind of start again. Because your friends don't always go with you. Yeah.
Nein, es sei jedes Mal ein Neuanfang. Neue Freunde finden, eine neue Sprache lernen. In Französisch sei er nicht gerade gut. Sich neu orientieren.
Well, I kind of keep friends by emailing them. And I try and arrange to Skype, but they're not always available.
Freundschaften pflege er meist via E-Mail oder Skype. Doch da seien seine Freunde nicht immer verfügbar. Manchmal aber, gerade an Weihnachten, trifft er sich auch mit ihnen. Dann nämlich, wenn sie aus allen Teilen der Welt nach England reisen, wo meist die Großeltern leben. So auch dieses Jahr, und darauf freut sich Tom ganz besonders. Das ist Weihnachten für ihn. Alte Freunde, Vertraute wiedersehen. Und daher rührt vielleicht auch sein Weihnachtswunsch.
My real Christmas wish is that I have a dog.
Ein Hund. Ein Freund, der das nächste Mal mitreist, wenn Tom und seine Familie wieder die Koffer packen. Doch ist das Leben dieser Nomadenfamilie wirklich vereinbar mit einem Haustier? Tom sieht da keine Probleme.
I know someone who's got a dog and they go traveling and
er kenne jemand, der das auch so mache, und wenn die das können, könne er das auch, trotzt Tom dem vermeintlichen Widerspruch. So erwachsen und reif Tom auch scheint, er ist immer noch ein Kind. Und nun, eine Stunde nachdem alle anderen aus dem Klassenzimmer stürmten, trennt ihn nur noch die letzte Strophe von Jingle Bells vom wohlverdienten Wochenende.
Oh, what fun it is to have on a one-horse open sleigh. Hey!
Tom aus Genf haben wir heute besucht und morgen reisen wir zu Anke. Das 7-jährige Mädchen lebt im Slum von Nairobi. In der Industrie hat man viele Arbeiten längst an Roboter delegiert. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ein Auto zusammenzubauen. Das kommt viel billiger. Wie weit darf man aber gehen im Gesundheitswesen? Sollen Roboter einen Teil der Pflege übernehmen in Spitälern und Altersheimen? Roland Wermelinger besuchte das Labor für künstliche Intelligenz an der Uni Zürich, dort, wo Roboter gebaut werden. Er wollte herausfinden, wie Roboter in der Zukunft das Pflegewesen verändern könnten.
Rolf Pfeiffer hat Großes vor. Zusammen mit einem 40-köpfigen Team aus Ingenieuren und Wissenschaftlern baut der Professor für künstliche Intelligenz an der Uni Zürich den Roboter Roboy. In einem Werbefilm auf YouTube kündigt er ihn so an.
In May 2012 we decided that within only 9 months we're going to build one of the most advanced humanoid robots in the world.
Roboy soll der Star werden an der internationalen Robotermesse vom kommenden März in Zürich. 1,30 Meter groß, ein humanoider, menschenähnlicher Roboter.
Wir haben jetzt letzte Woche die Beine abgeschlossen, das Becken, die bewegliche Wirbelsäule und am Kopf ist man noch dran.
Erklärt Entwicklungsingenieur Fabian Volkart, während Roboy sanft dazu die Hand zum Gruß erhebt. Hinter dem noch kopflosen Skelett versteckt sich ein Gewirr aus Kabeln, Fäden und Spulen, die sich wie menschliche Sehnen und Muskeln verkürzen und verlängern können. Roboy soll sich so menschengetreu bewegen können wie kaum ein anderer Roboter zuvor. Aus Studien wissen die Roboterbauer der Uni Zürich, die Dinger dürfen nicht allzu menschenähnlich werden. Das macht den Leuten Angst.
Gegenüber etwas Kleinem hat man tendenziell eher positive Emotionen, als wenn das wirklich gross ist. Und wir haben auch Wert darauf gelegt, dass die Leute da wirklich sagen, dass man so diese Reaktionen, das ist jetzt herzig. Oder?
Rolf Pfeiffer schätzt, dass in rund 15 Jahren die ersten selbstständig handelnden Service-Roboter auf dem Markt sind. Die können dann viel mehr als die, die schon unter uns sind. Als Navigationsgerät, Rasenmäher oder Staubsaugerroboter, als sprachgesteuerter Elektrorollstuhl. Gerade in der Alters- und Gesundheitsversorgung ist das Potenzial für den Einsatz von Robotern riesengroß.
Das sind Geräte, nicht die etwas transportieren können, wird in Spitälern eingesetzt, da muss ich nicht mehr schwer tragen. Vielleicht so Cartoon-ähnliche Roboter, die mit den Leuten interagieren. Also ein Beispiel ist der aus Korea stammende Silbot, das steht für Silver Generation Robot. Und er interagiert mit den Leuten, macht mit denen Gedächtnistraining.
Von Robocare wird noch viel zu hören sein. Und es wird noch viel zu diskutieren geben. Wo sind die Chancen und wo die Risiken? Man wird sich nicht überall einig sein. Nicht alle sehen die Roboterzukunft in Altersheimen und Spitälern so rosig, wie das Robotikprofessor Rolf Pfeiffer tut. Am Beispiel des Pflegepersonals.
Die Leute haben ja alle Bandscheibenprobleme, die haben Rückenprobleme. Wenn man da jetzt Maschinen hätte, und die können so aussehen wie ein menschlicher Roboter, müssen aber nicht, das können einfach irgendwelche Geräte sein, dass die mit den Menschen zusammen diese Tätigkeiten übernehmen und dann plötzlich sieht das nicht mehr, ist das nicht mehr diese Schreckensvision. Vielleicht möchten die Patienten, anstatt dass sie sich jetzt medizinisch versorgen lassen von den Menschen, dann mit den Menschen über die Kinder reden oder irgendwie etwas anderes, oder?
Wieder mehr Zeit für den sozialen Kontakt zwischen Pflegerin und Patient oder wird für den Roboter nicht eher noch mehr Gesundheitspersonal abgebaut? Und ab wann wird die Menschenwürde eigentlich verletzt? Gute Fragen, sagt Roboterbauer Pfeiffer, aber eine an alle.
Roland Wemmelinger. Roboter in der Kranken- und Alterspflege, ein Modell, um Kosten zu senken oder eine Horrorvorstellung. Wir sprechen gleich ausführlich darüber im Tagesgespräch. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Lischer.
Der Bundesrat hat den Abstimmungskampf zur Abzocker-Initiative lanciert. Er will grundsätzlich gegen Abzocker vorgehen, lehnt die Initiative von Thomas Minder aber ab. Diese gehe zu weit, der Gegenvorschlag sei besser, so der Bundesrat. Die südafrikanische Regierungspartei ANC hat Jacob Zuma als Parteipräsidenten wiedergewählt. Damit wird Zuma auch für eine zweite Amtszeit als südafrikanischer Staatspräsident kandidieren. In Spanien hat die Justiz angeordnet, den französisch-italienischen Doppelbürger Hervé Falciani freizulassen. Der ehemalige Informatiker hatte vor rund 5 Jahren Kundendaten bei der Bank HSBC in Genf gestohlen und diese den französischen Behörden übergeben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.